Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Ihr seid hier im zweiten Teil von unserer kleinen Hypersensibilitätsreihe angekommen und heute werden wir über diesen Hype sprechen, über diesen Hype von Hypersensibilität, dass viele Menschen sagen, sie sind hypersensibel, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und wir werden auch darüber sprechen, was denn wirklich die neurobiologischen Erkenntnisse sind von Hypersensibilität, dass es eben keine Empfindung ist, sondern dass es wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Und wir werden darüber sprechen, was es noch für psychische Erkrankungen gibt, mit denen Hypersensibilität häufig verwechselt wird. Also, dass Hypersensibilität häufig gleiche Symptome zeigt, aber es muss eine klare Abgrenzung geben. Um all das und noch viel mehr geht es im zweiten Teil von unserer kleinen Hypersensibilitätsreihe. Viel Spaß! Hallöchen!
Hello again.
Hello again. Wie geht's? Was geht ab?
Ich kann dir direkt was Witziges erzählen.
Okay.
Mama war da.
Ah, so fangen alle guten Storys an.
Und zuvor waren meine Kinder irgendwie total gaga. Also wirklich, die sind hier durchs Haus und haben nur Quatsch gemacht und haben ihren Po ins Gesicht gestreckt und haben sich darüber kaputt gelacht. Also es war herrlich albern.
Mhm.
Und dann habe ich dann gesagt, ich so, sag mal, von wem habt ihr eigentlich diese Bescheuertheit? Und ihr so, hä, ist doch ganz klar von dir. Ich so, what? Okay, sie haben recht. Also es war eigentlich offensichtlich, aber ich habe trotzdem schockiert getan. Lustig fand ich. Ich so, ja, und von wem habe ich das? Und dann sagten beide, auch ganz klar von Oma.
Und war Mama dabei?
Nee, und dann kam Mama und dann hat sie ihren Beißdurst kommuniziert.
Ah.
Ich muss gleich jemanden beißen.
Ja,
so.
Ja.
Und dann habe ich richtig angefangen zu lachen, weil beide Kinder gucken so, siehst du, das siehst du, das siehst du. Und dann habe ich das Mama erzählt und sie tat schockiert.
Sie
Mama
tat
weiß
schockiert.
Ja manchmal nicht, ob das wirklich,
ja, ja.
Ob das wirklich schockiert ist, weil auch mir war es klar, woher ich diese Art habe auf einmal.
Ach, die hat sich doch gefreut. Die hat sich doch gefreut darüber.
Das sind die generationsübergreifenden Traumata unserer Familie, ein Teil zumindest. Also ich glaube, auch meine Kinder werden das mit ihren Kindern tun.
Ja, deine Kinder erzählen mir sehr häufig, wenn du sie kitzelst, wie dann die Fingernägel sich so richtig reinbohren. Und seitdem ich ja jetzt auch wieder gemachte Fingernägel habe und als ich letztes Mal bei euch war, habe ich das auch gemacht. Und die so, nein, das ist ja wie bei Mama. Ah.
Manchmal kann ich das auch nicht. Ich habe dann, oh, wenn ich diese leckeren Hintern sehe, das ist ja, kann man ja keinem erzählen, wenn ich hinter meinen Kindern herrenne und dein Popo ist so lecker.
Und dann so, ja, und früher, als sie noch klein waren, mit diesen Speckbeinchen. Oh, diese kleine Speckbeinchen.
Und diesem Windelhintern. Oh, diesem süßen Windelhintern. Ja.
Ja,
ja, das wollte ich einfach nur erzählen. Ein kleiner Schwank aus unserem Alltag mit Beißvampiren und völliger Reizüberflutung, wie ich mit vielleicht auch Reizüberflutung umgehe.
Hm? Oh, das ist aber ein bisschen problematisch, wenn du das an deinen Kindern auslässt, glaube ich.
Och, weißt du, die findet es nicht.
Naja, gut, okay, jeder wie er mag. Aber ich habe das auch schon, wenn ich dann, ich glaube, dieses Beißen, also ich mache das ja auch bei meinem Mann, ne, wenn ich dann so, und dann sehe ich seinen Arm dann so und dann, und der guckt mich immer nur an und macht so, die Alte hat irgendeinen Dachschaden. Aber ich habe das schon bei so vielen Leuten jetzt auch, wird mir immer häufiger auf Instagram angezeigt, dass das viele Leute machen. Also dass das irgendwie, das muss irgendein Urinstinkt sein, irgendwas Rudimentäres, was da irgendwo ganz tief in unserem Hirn verankert ist seit 100.000 Jahren, was dann jetzt auf einmal so rauskommt. So. Weißt du, vielleicht war das irgendwann mal ein Zeichen für Liebkosung oder so. Ich meine, aber Welpen, weißt du, so kleine Hundewelpen, die zwicken sich ja auch irgendwie, ne? Und keine Ahnung,
aber
vielleicht ist das irgendwas ganz tief Ursinnliches. Was weiß
also,
ich denn?
Meinst du, also ich bin mir nicht sicher, weil unsere beiden Männer finden das eher weird.
Ja, das ist ja logischerweise nicht alle so.
Nein, aber eher Frauen.
Weißt du, dafür haben die komische Eigenschaften.
Kommt drauf an, wen du fragst.
Ja, vielleicht ist das auch was Weibliches. Keine Ahnung.
Was Weibliches. Also. Wir wollen in unserer männlichen Energie sein und Sachen erlegen. Boah.
Ach so. Überschüssiges Testosteron vielleicht?
Ja, naja, weiß ich nicht. Aber das
könnte
ist so,
sein.
So ein energetisches Ding. Ich erlege jetzt, ich kann auch. Weißt du? So wie wenn ein Mann sich freut, wenn er Sachen gebaut hat. Ich finde das immer total süß, wenn Männer sich freuen, wenn sie Feuer gemacht haben. Dann ist immer so
mein Mann macht kein Feuer, keine Ahnung, kenne ich nicht.
Was, wenn ein Mann, ich finde, Feuer machen ist was tief Animalisches, wenn die so eine Feuer, musst du mal Männer beobachten, wenn die entweder grillen, nicht an einem Gasgrill, oder wenn die halt so eine Feuerschale, und das geht an, dann ist das so, Feuer, guck mal, Feuer gemacht.
Ja, kann sein, weiß ich nicht, Männer in meinem Umfeld machen das irgendwie nicht. Die haben alle einen Gasgrill und einen Elektrogrill und stehen auf ihrem Balkon. Also jetzt in meinem direkten Umfeld auf jeden Fall. Muss ich mal drauf achten. Naja, so viel dazu. Freut mich, dass Mama zu Belustigung in eurem Haushalt geführt hat. Ist ja häufiger mal der Fall. Wenn ich daran erinnern darf, dass Mama sich als Nikolaus verkleiden wollte und ho, 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 so durch den Garten gestapft ist und deine Große so... Das ist Oma. Und so, was?
Woher weißt du das?
Oma, ich erkenne deine Schuhe.
Ja, meine Große, die hat das an den Schuhen. Ich habe dann auch gedacht, ich so, boah, Mama, wieso hast du denn deine Schuhe? Wirklich?
Naja,
vor allen Dingen kam
aber,
sie dann mit,
ja,
ich glaube, sie kam sogar mit Gisela. Also Gisela ist die Giraffe. Diese Riesengiraffe, ich glaube, die kam so.
Ach so, ja, ja.
Ich weiß es nicht,
naja,
aber...
Naja, vor allem das Nikolaus-Kostüm hat ja an den Oberschenkeln aufgehört. Das heißt, man hat Mamas Jeans gesehen und Mamas Schuhe. Also das war...
Nein, das war so süß. Ich fand das so süß. Und für die Kleine war das auch noch eindrücklicher, aber die Große, auch da war die ja noch echt klein. Dann so, das ist Oma, so voll trocken.
Ist schon ein paar
nein,
Jahre
nein, nein.
Her, ja.
Bist du sicher? Ja. Wieso? Die Schuhe sind von Oma.
Was, aber ich bin der Nikolaus. Aber es war schon süß.
Das
es war
sehr
schon
süß.
Süß. Naja, so viel dazu. Also, liebe Leute, willkommen zu Teil 2 von unserer kleinen Hochsensibilitätsreihe. Wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen, weil da haben wir über die Merkmale von Hochsensibilität gesprochen. Und das werden wir in dieser Folge nicht mehr explizit besprechen, sondern in dieser Folge geht es um diesen Hype von Hypersensibilität und um die Abgrenzung. Und wir haben letztes Mal das ja schon so ein bisschen angerissen, dass Leute diesen Begriff irgendwie für sich entdeckt haben und jetzt auch sagen, ah ja, ich bin auch total empathisch und manchmal reizüberflutet, ich bin hochsensibel. Warum ist das ein Problem, wenn Leute das machen?
Naja, dieser Satz von, ich bin halt hochsensibel, ne, ist halt oftmals auch in meinen Ohren eine Entschuldigung. Ich kann es halt nicht anders. Ich bin halt hochsensibel. Ja, Entschuldigung, kannst du mal bitte Rücksicht auf mich nehmen? Ich bin hochsensibel. Und Hochsensibilität scheint zu so einer Selbstbeschreibung einer ganzen Generation zu werden. Ich habe das Gefühl, früher durften viele Menschen auf dieser Welt nichts fühlen. Und so wie bei vielen anderen Sachen, Kinder, die lange nicht laufen lernen, rennen zuerst. Muss jetzt alles irgendwie ein Label haben und sehr empathisch sein. Wir haben ja auch darüber gesprochen, Erziehungsstile, die irgendwie nicht klar vorgebend sind oder die zu verwaschen sind oder keine klare Ansage machen, dass das auch schwierig sein kann für einige Kinder. Und so empfinde ich das halt auch mit der Hypersensibilität. Also ich habe das Gefühl, es wird auch wieder so eine Modediagnose oder so ein Marketingtrend.
Also prinzipiell ist es ja gut, dass Menschen sich jetzt mehr mit sich beschäftigen und mehr auf sich achten. Und das hat ja auch was mit diesem ganzen Trend zu tun, ne? Auf sich selber gucken und Awareness und ne, auf seine psychische Gesundheit gucken und sich darum kümmern und es nicht verdrängen und so. Und das ist ja prinzipiell gut, dass Leute jetzt eher darauf achten, wer bin ich, was macht das mit mir, was macht die Umwelt mit mir, verstelle ich mich oder nicht oder was ist eigentlich bei mir los? Das ist ja ein Trend, der eigentlich positiv ist. Aber das resultiert eben in dem, was du gerade beschrieben hast, dieses Überlabeln, dieses alles braucht ein Label, alles braucht irgendeine Beschreibung. Jeder hat irgendwas und wenn du nichts hast, dann ist das irgendwie langweilig und dann hast du dich gar nicht so richtig mit dir selber beschäftigt, weil jeder hat ja irgendwas. So. Das kann gefährlich werden, weil Menschen mit Hypersensibilität dadurch diskreditiert werden könnten. Oder? Also so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Wenn jemand, der halt wirklich hypersensibel ist, sagt, letztes Mal haben wir das Beispiel genannt, ich kann jetzt nicht auf diese Demo gehen, weil es ist mir einfach zu viel. Und jemand, der halt denkt, dass er hypersensibel ist, aber gar nicht hypersensibel ist und sagt, hä, was? Aber come on, ich bin auch hypersensibel, aber für mich ist das kein Problem, was soll das? So. Und an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass Menschen, die hypersensibel sind, ja nicht alle die gleichen Merkmale haben. Mhm. Also das ist ja auch noch ein Thema, ne? Für manche Leute spielen Gerüche eine höhere Rolle, bei manchen Leuten ist die Empathie stärker ausgeprägt und beim Dritten sind es ganz andere Sachen, ne? Und das spielt natürlich auch damit rein, dass das dann für Laien schwierig zu greifen ist, das sehr abstrakt ist und man nicht wirklich weiß, was man damit anfangen soll. Aber es gibt Selbsttests dafür und es werden jetzt auch immer mehr Selbsttests entwickelt und immer mehr Forschung gibt es dazu.
Ja, aber auch diese Selbsttests, da komme ich gleich auch noch zu. Also wie professionell sind denn bitte diese Selbsttests? Ich bin ja eh schon immer bei Selbsttest, also ist das wirklich so oder verarsche ich mich da? Selbsttest für ADHS zum Beispiel. Dann gibst du einen Fragebogen an, wie du selber etwas empfindest. Das ist also super subjektiv, gerade bei Erwachsenen. So.
Ja, natürlich ist es subjektiv, aber dann hast du zumindest schon mal so eine Einschätzung. Also die sagen ja auch nicht, du bist hypersensibel, sondern die sagen, auf dem Spektrum bist du eher das oder eher das. So. Also ich habe auch in einem Beitrag gesehen, da hat auch eine hochsensible Person einen Test gemacht. Und in dem Test war sie eher im Durchschnittsbereich und in einem anderen Test, den sie gemacht hat, war sie eher hochsensibel.
Genau.
Und sie hat halt von sich gesagt, ja, sie ist hochsensibel. Aber sie war halt bei beiden Tests, bei dem einen Test war sie halt so im unteren Durchschnittsbereich, also auch auf der eher hochsensiblen Seite und bei dem anderen Test war sie halt weiter im hochsensiblen Spektrum. Aber sie war halt bei keinem der Tests in, du bist es auf gar keinen Fall oder du bist es auf jeden Fall.
Ich finde es halt schwierig, weil
es ist natürlich subjektiv. Es ist natürlich subjektiv, aber die Forschung dazu wird ja auch immer besser.
Ja.
Und solche Selbsttests sollte man natürlich nie als Ultimo betrachten. So, der Selbsttest hat jetzt gesagt, dass ich zu 51% hochsensibel bin, deswegen bin ich auf jeden Fall hochsensibel. Aber ich finde, es gibt zumindest schon mal so ein Spektrum, so eine Spektrumseinordnung.
Ja.
Also wenn du denkst, dass du hochsensibel bist, weil du überempathisch bist. Und in diesem Test gibt es halt auch Fragen zu Reizüberflutung, zu wie bist du in, der und der Situation. Und du kannst nur die Empathiefrage mit Ja beantworten. Und beim Test kommt dann raus, du bist halt eher wahrscheinlich nicht hochsensibel. Ist das trotzdem schon mal eine Einordnung, finde ich.
Ja, nicht als Ultimo betrachten und das nicht als Ausrede nutzen. Das ist halt für mich so the point. Also nochmal, um zum Anfang zu kommen, ne? Wir leben halt in einer Welt, die absolut eine Reizüberflutungsgesellschaft ist. Smartphones, Social Media, permanente Verfügbarkeit. Menschen sind heute kontinuierlich Reizen ausgesetzt. Und das merke ich ja auch selber, dass ich unter einer Anspannung stehe. Also wenn ich richtig hardcore in meinem Arbeitstunnel bin, mache ich teilweise 4-5 Sachen gleichzeitig. Und dann bin ich in so einem Flow, dass wenn ich alles abgearbeitet habe von meinem Handy und dann andere Sachen mache, dann gucke ich alle paar Minuten auf mein Arbeitshandy. Bis ich dann merke, bist du doof? Also das, weil ich dann so dem nächsten Reiz, also ich bin dann so in diesem Tunnel drin, dass ich dann immer denke, okay, ich bin voll hoch in meinen Reizen und ich brauche einen neuen Reiz, einen neuen Reiz, einen neuen Reiz. Und dann gibt's den nicht und dann gucke ich immer wieder auf das Handy drauf. Und das ist für mich so oft die Selbstüberprüfung zu sagen, okay, du nimmst dir jetzt deine 10 Minuten Kaffee und Handy weg. Du musst mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich merke das körperlich sonst gar nicht, weil ich das so gewohnt bin. Und vor 20 Jahren war das noch total undenkbar, diese massiven Reizüberflutungen. Studien sagen ja auch, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne total abnimmt und die kognitive Belastung aber trotzdem steigt. Also dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr abschalten, ist halt verbreitet und das fühle ich auch. Wie oft mein Mann zu mir sagt, abends, wenn ich auf der Couch mit dem bin, leg doch jetzt mal dein Handy weg. Weil das dann nicht mehr mein Arbeitshandy ist und ich das Gefühl habe, ja, aber ich will ja jetzt mit meinen Freunden kommunizieren, aber dann habe ich ja wieder das Handy mit Reizen in der Hand. Und dann kommt dann eine Nachricht rein und ich liege dann bei ihm und wir kuscheln und in mir ist, eigentlich würdest du schon gerne wissen, was da jetzt reingekommen ist. Was ist da jetzt reingekommen? Hä? Ein neuer Gossip vom Stall oder irgendwas anderes, was da jetzt gerade reingekommen? So, das heißt, ich will, aber ich gucke ja gerade schon Fernsehen und bin dabei gleichzeitig im Körperkontakt mit meinem Mann. Das heißt, ich habe ja eigentlich Reize. Und da merke ich, wenn ich das wegtue, ganz weit weg, dann schaffe ich auch wirklich mental besser abzuschalten. Aber erstmal muss ich diese Hürde überspringen und das ist halt schon krass.
Ja, die Tatsache, dass wir mit immer mehr Reizen konfrontiert werden, ist ja schon lange belegt, wie du ja auch gesagt hast. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer, ne? Das wird natürlich auch befördert durch den ständigen Social-Media-Algorithmus, ne? Und auch die Formatlängen werden ja immer kürzer. Also zum Beispiel TikTok gab es ja vor 5 Jahren noch gar nicht und auch Instagram Reels gab es da noch nicht. Und das ist ja dieses Hochscrollen, du kannst unendlich hochscrollen. Du kannst 8 Stunden lang hochscrollen und du wirst immer neu gefüttert. Und die Videos werden immer kürzer. Jetzt sind sie ja wieder ein bisschen verlängert worden, aber du kannst ja jetzt bei Instagram auch die Reels in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Wo ich mir denke, wie schnell soll es denn noch werden, alles? Also du hast jetzt zwar wieder längere Videos, also ist irgendwie von einer Minute, ich glaube, jetzt kannst du irgendwie 3 Minuten Reels machen oder so, aber du kannst sie jetzt in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Das heißt, selbst wenn dir die Erzählgeschwindigkeit beim Reel zu langsam ist, kannst du die beschleunigen.
Ja.
So, und das erzählen ja auch ganz viele Menschen, dass sie Schwierigkeiten haben, einen Film zu gucken, ohne aufs Handy zu schauen.
Ja. Genau.
Dass viele halt eine Serie gucken und nebenbei am Handy hängen beispielsweise.
Ja.
Ne? Oder ein Buch lesen, dass sie nach ein paar Seiten das Handy aufmachen und gucken. Und ihr könnt ja mal einen guten Selbsttest machen, Leute, wie automatisiert das schon ist. Das mache ich manchmal und erschrecke mich selbst. Und zwar könnt ihr einfach mal auf eurem Handy die Instagram-App oder TikTok-App, je nachdem, wo ihr jetzt mehr unterwegs seid, einfach mal an eine andere Stelle schieben. Also zum Beispiel bei mir auf dem Startbildschirm ist Instagram unten rechts. Und dann habe ich es einfach mal von unten rechts auf unten links befördert. Und wisst ihr, wie häufig ich einfach auf den Anruf-Button geklickt habe, weil da vorher bei mir Instagram war? Und du merkst das gar nicht. Du merkst es nicht. Das ist so automatisch, zack, zack, und dann auf einmal Anruf. Hä? Und dann raffst du erst, dass du gerade Instagram aufgemacht hast, obwohl du gar nicht bewusst den Gedanken hattest, ich will auf Instagram gehen. Das ist so automatisch. Das könnt ihr mal machen zur Selbstkontrolle. Das ist wirklich erschreckend.
Ja, voll. Ich habe ja mal erzählt, dass ich mit einer Jugendlichen einen Film gesehen habe, der viel älter ist, Eat, Pray, Love, den du kacke findest. Das kann sie übrigens auch nicht verstehen, nachdem ich das mit ihr geguckt habe. Just saying. Ja?
Ich muss dem Film vielleicht nochmal eine Chance geben.
Bitte. Aber das ist halt ein älterer Film, das heißt gar nicht so eine hohe Bildauflösung, nicht so schnelle, wechselnde Bilder, weißt du?
Ja, und man muss auch dazu sagen, das ist halt auch die Erzählgeschwindigkeit von dem Film. Also ja. der ist ja jetzt keine 50 Jahre alt. Als der Film rausgekommen ist, gab es auch da schon krasse Actionfilme, die ding, ding, ding,
ja, aber es wird immer heftiger.
Waren.
Also jetzt wird es ja immer heftiger, finde ich. Die Bilder sprühen ja so vor Effekts und so. Und sie hatte auch totale Schwierigkeiten. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Nach einer halben Stunde haben wir auf Pause gedrückt. Ich so, hast du das eigentlich alles mitbekommen? Weil es wurde super viel erzählt und es ist ja auch wichtig, dass man dann zuhört. Das war für sie selbst auch total erschreckend, dass wir die halbe Stunde nochmal zur Hälfte zurückspulen mussten und ich ihr ein paar Sachen erklären musste. So. Und ich kann zum Beispiel super gut am Handy sein und gleichzeitig eine Serie gucken. Ich shopp dann abends ganz oft was für die Kinder oder so. Mein Mann kann das gar nicht. Der versucht dann immer zwischendurch auf Kicker zu gucken. Der kriegt dann die Hälfte der Serie nicht mit. Dann sage ich auch mal, wieso machst du das? Wieso machst du das? Du weißt doch, dass du da nichts von mitbekommst. Und sagt er, aber du hast es auch in der Hand. Ich so, ja, aber ich kann dir trotzdem noch erklären, was da passiert ist. Das ist halt auch nicht gut.
Ja, also, wollte ich gerade sagen, das ist kein Verhalten, was man fördern sollte.
Nein, natürlich nicht. Und ich versuche es ja. Ich habe ja zumindest ja schon die Einsicht. Aber es ist schwierig. Ich sehe das ja auch selber. Und so ist das halt auch in der Arbeitswelt, die im Wandel ist. Also alles soll flexibler sein. Homeoffice, ständige Erreichbarkeit. Das schafft halt mega Druck und viele Menschen fühlen sich halt überfordert, ausgelaugt und auch total emotional erschöpft. Auch das fühle ich. Ne, diese ständige Erreichbarkeit ist für mich gang und gäbe und ich merke erst, wie viel das ist, dass ich alleine erreichbar ist, wenn andere Menschen mir sagen, ernsthaft, du bist jeden Tag 12 Stunden erreichbar? Ja. Und ich sage dann immer, ja, aber da kommt ja dann nichts. Ja, aber es könnte was kommen. Ja. Und also merkst du selbst? Oh ja, ja, krass. Also ne, ich bin so in einer Lebenswelt abgetaucht, die einfach für mich schon so normal ist und andere Leute müssen mir erstmal sagen, wie nicht normal das ist.
Ja, man müsste das mehr so machen. In unserer Elterngeneration ist das ja verbreiteter, dass halt das Handy irgendwo an irgendeiner Stelle liegt, wie so ein Haustelefon. Mm. Ne? Also Mamas Handy liegt halt immer auf der Kommode. Die hat das nicht immer bei sich. So, und dann, also sie hat das halt auf laut, aber die hört das ja nicht immer, wenn die irgendwo im Garten ist oder so und das Handy liegt drin. Ja, Die guckt halt nicht ständig darauf, ne? Das ist halt ein viel gesünderer Umgang. Oder auch wenn die ins Bett geht, das Handy bleibt unten im Wohnzimmer liegen. Die nimmt das nicht mit ans Bett. Also, das ist, also keine Ahnung, ich habe das früher immer belächelt, ne? Meinte so, oh Mama, und keine Ahnung, weil sie es halt wirklich eher wie so ein Telefon nutzt. Inzwischen ist sie auch auf Instagram. Aber das ist der viel gesündere Umgang damit. Und das müssten wir alle mal ein bisschen mehr beherzigen.
Ja, total. Absolut. Eigentlich ja. Und es gibt ja auch so eine generelle gesellschaftliche Beschleunigung. Alles muss schneller gehen. Also das erzeugt natürlich auch Stress und einen Wunsch nach Entschleunigung und Selbstfürsorge. Weil alles höher, schneller, weiter. Es muss immer, ne, die Handys werden krasser, man kann immer mehr Sachen machen. Jetzt hat man auch noch so einen Ring, der alles trackt, nicht nur eine Uhr, die alles trackt. Also das ist ja total abgefahren.
Mm.
Und ich glaube, dass das auch mit ein Punkt ist, warum viele Menschen denken, sie seien hypersensibel, weil sie einfach an sich so eine krasse Überreizung haben. Und Überreizung ist ja ein akuter oder chronischer Zustand, der durch zu viele Reize und Anforderungen oder Stressoren kommt. Und das kann halt so ein Dauerstress sein im Beruf, Familie, Partnerschaft, Reizüberflutung durch digitale Medien, Lärm oder Zeitdruck, fehlende Regenerationsphasen oder emotionale Belastung oder ungelöste Konflikte. So, das sind so ganz typische Symptome wie Wut, Weinkrämpfe, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, Grübelschleifen, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass dieses Übergrübeln ja auch zur Hypersensibilität gehört, aber auch so kognitive Symptome wie Entscheidungsschwäche oder körperliche Symptome wie Erschöpfung, Schlafprobleme, Muskelverspannung, oder diese Rückzugstendenzen von sozialer Überforderung und Desinteresse. Das sind ja auch alles Merkmale von Hypersensibilität.
Der entscheidende Unterschied ist halt aber, dass du, wenn du einfach nur reizüberflutet bist, dann kannst du das damit in den Griff bekommen, dass du dich halt zurückziehst, deine Batterien wieder auflädst, runterkommst.
Absolut.
Und dann bist du nicht mehr reizüberflutet. Auch wenn du chronisch reizüberflutet bist, ist das behandelbar sozusagen. Also du kannst quasi Sachen machen, um diese Reizüberflutung einzudämmen, dass es dir dann auch wieder besser geht und dass du dann merkst, oh, okay, ich kann wieder durchatmen, so, ich bin jetzt mit dieser Reizüberflutung zurechtgekommen und jetzt ist es wieder gut. Und bei hypersensiblen Menschen haben sie eine dauerhafte Reizüberflutung. Also auch wenn sie dann sich mal 3 Tage irgendwie nur ins Bett legen, was hypersensible Menschen auch nicht machen, weil es ist ja nichts, was kommt und geht und in Wellen ist. Ja, aber selbst wenn sie es machen würden, würden sie aufstehen und hätten genau die gleiche Reizüberflutung wie vorher. Also das ist etwas, was immer da ist. Du kannst es nicht behandeln, weil es auch keine Krankheit ist, sondern es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal.
Exakt, Mimi, sehr gut. Das ist der Punkt. Überreizung kann jedem Menschen passieren. Unabhängig von der Persönlichkeitsstruktur. Das ist eben der Punkt. Und du kannst es auch verändern. Ja, und das ist nicht direkt ein Persönlichkeitsmerkmal von dir. Um nochmal ganz kurz das, was du gesagt hast, ganz kurz runterzubrechen. Also die Dauer dieses Zustandes ist bei Hochsensibilität langfristig und bei Überreizung kurzfristig oder mittelfristig und selbst regulierbar. Die Ursache ist bei hochsensiblen Menschen die Neurobiologie und bei überreizten Menschen externe Reizüberflüsse. Das heißt nicht, dass hochsensible Menschen nicht auch eine Reizüberflutung haben können. So. Aber das ändert halt nicht deren Persönlichkeitsmerkmal. Und das Verhalten ist halt ähnlich, aber auch das lässt sich ja regulieren. Also wenn ich zum Beispiel kurz vor meiner Periode bin, dann merke ich auch, dass ich viel gereizter bin und schneller in die Überreizung komme. Aber da ist mir ja schon klar, okay, eventuell habe ich dann sogar PMS. Ich muss jetzt ein paar Sachen machen und dann geht das wieder weg. Mhm. Aber bei, ja, hypersensible Menschen ist das halt einfach deren Leben und deren Alltag. Und es ist nicht heilbar.
Genau. Ich habe das auch total häufig, wenn ich wieder einen ultra stressigen Tag hatte auf der Arbeit. Und bei uns auf der Arbeit ist es eh immer sehr laut. Und du hast sehr viele Geräusche, sehr viele Eindrücke. Alles ist sehr, sehr schnell. Und dann steige ich ins Auto und fahre eine halbe Stunde nach Hause in Stille. Und dann, selbst wenn ich auch einen Kollegen mitnehmen könnte, weil ich weiß, er ist bei mir auf dem Weg und ich das immer anbiete, mache ich das in dem Moment nicht, weil ich mir denke, ich kann jetzt nicht noch, ich will mich jetzt nicht unterhalten, ich will gar nichts. Ich will einfach nur in Ruhe Auto fahren. Und dann sitze ich einfach eine halbe Stunde hinterm Steuer und habe auch teilweise dieses, wie nennt man das nochmal, dieses Dissoziieren oder wie heißt das nochmal?
Ja, ne? Ja, ja,
ja. Also, dass ich dann quasi weg bin, was dann auch ein bisschen concerning ist, weil ich ja Auto fahre. Aber das merke ich dann manchmal so, okay, oh Gott. Und das ist dann auch einfach so, sind so Symptome von Reizüberflutung, wie ich dann damit umgehe. Und dann komme ich nach Hause und lege mich auf die Couch und will einfach gar nichts mehr machen. Und am nächsten Tag geht es mir aber wieder gut. So, das ist dann einfach nur eine kurze Momentaufnahme gewesen.
Absolut, genau. Die Kausalität stimmt halt nicht. Wenn du sagst, ich bin so schnell gestresst, dann muss ich hochsensibel sein. Nee, ist möglicherweise einfach nur ein Erschöpfungszustand. Oder ich kann Lärm nicht mehr so gut ertragen. Oh Gott, ich bin bestimmt hochsensibel. Ja, nee, kann auch aufgrund von Schlafmangel oder Depression oder Burnout sein.
Mm.
Na, also deswegen, Leute, bitte seid da sehr bedacht darauf. Und auch dieses habe ich auch schon ein paar Mal von Müttern gehört. Ich bin viel dünnhäutiger als früher. Ich muss bestimmt hochsensibel sein. Naja, aber Hochsensibilität trifft meist im frühen Lebensalter auf. Also es ist ja da. Du bist ja damit geboren.
Ja. Mhm.
Und es ist konstant. Es kommt nicht auf einmal aufgrund einer Veränderung. Deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, wenn Hochsensibilität als Erklärungsmodell genutzt wird. Also vielleicht habe ich deswegen auch so ein Problem damit, weil Hochsensibilität bietet Menschen eine Erklärung für ihr Empfinden von Überforderung. In unserer Gesellschaft darf man natürlich nicht sagen, dass man sich überfordert fühlt. Deswegen sagen ganz viele, habe ich ganz häufig in meinem Umfeld, ja, das ist halt mein ADHS. So, oder das ist halt meine Hypersensibilität. Nee, Bro, du bist einfach aggro. Du hast dich gerade einfach emotional nicht im Griff.
Mhm.
Du bist weder hochsensibel, noch hast du ADHS. Du bist gerade emotional überfordert mit der Situation und du bist gerade aggro. Und das finde ich halt schwierig, wenn man so eine Diagnose vorschiebt, um nicht Verantwortung zu übernehmen, weißt du?
Mm. Naja, es ist natürlich auch ein einfacher Weg, ne? Da muss man sich ja nicht mit sich selbst auseinandersetzen kann das dann so ein bisschen einfach auf die Hypersensibilität schieben oder auf sogar das Krankheitsbild ADHS, was ja noch gravierender zu sein scheint dann, ne? Und es ist natürlich auch so, dass es viele Menschen gibt, die tatsächlich ADHS haben und die tatsächlich hypersensibel sind. Aber auch für die ist das ja dann kein einfaches Erklärungsmodell. Also ich finde das immer so unfair den Menschen gegenüber, weil die tun ja auch nicht so, als wenn man jetzt gar nichts daran machen kann, sondern die versuchen ja auch, okay, wie kann ich jetzt damit am besten in meinem Leben umgehen, ne? Was kann ich machen, damit es mir damit besser geht, bei ADHS beispielsweise, ne? Was für Skills brauche ich, um trotzdem gut in meinem Alltag zurechtzukommen? Also die benutzen das ja auch nicht als Erklärungsmodell für alles und sagen, ups, naja, dann ist es so, so wie die Menschen das benutzen, die es halt gar nicht haben, sondern so, ah ja, ich kann da jetzt eh gar nichts für, weil was soll ich jetzt daran machen? Das finde ich immer richtig gemein.
Ja, absolut. Und ich verstehe dieses Bedürfnis nach Identität und Selbstakzeptanz total. Also in einer Welt voller Leistungsdruck und Vergleichen entsteht dann natürlich der Wunsch, auch anders sein zu können und nicht einen Makel von Schwäche zu haben. Also weißt du, wenn ich merke, ja, ich schaffe einfach 8 Stunden nicht zu arbeiten oder der Tag strengt mich mehr an als offensichtlich andere Menschen, dann sage ich natürlich lieber, ja, es liegt daran, dass ich die und die Diagnose habe und nicht daran, dass ich es einfach nicht schaffe, weil ich es einfach nicht kann. Das verstehe ich schon, aber das ist halt nicht der Weg, da vermeintliche Diagnosen zu nutzen.
Du hast ja eben schon davon gesprochen, dass es bei Hypersensibilität halt was Neurobiologisches ist. Und bei Leuten, die es nicht haben, kommt diese Reizüberflutung halt von extern. Was sind denn noch so neurobiologische Erkenntnisse von Hypersensibilität? Also da gibt es ja, das ist ja nichts, was einfach nur so empfunden wird, sondern da gibt es ja ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse drüber.
Ja, absolut. Also es ist so, dass Forschungen zeigen, dass Hochsensibilität mit einer erhöhten Reizverarbeitung im zentralen Nervensystem verbunden ist. Also höhere Aktivitäten in verschiedenen Hirnarealen einfach zu finden sind, die für Empathie und Detailwahrnehmung zuständig sind. Und die wichtigen Hirnareale sind zum Beispiel die Amygdala, die verstärkte Reaktion auf emotionale Reize, die dafür zuständig ist quasi. So. Und du kannst wirklich auf diesen Hirnscans sehen, wie hypersensible Menschen das im Gehirn wirklich anders aufleuchtet. Das ist so, also das ist für mich Magie. Echt krass. Was das Gehirn finde ich eh ja wahnsinnig spannend und so. In einer anderen Welt werde ich vielleicht dann auch mal irgendwie Hirnforscherin oder so, weil ja, einfach krasses Teil, was die Natur uns da gegeben hat. Dann gibt es noch die Insula, die ist wichtig für die Selbstwahrnehmung, die Empathie und die Integration von Körper- und Gefühlszuständen. Also dieses Hirnareal ist dafür zuständig, dass wir körperlich fühlen quasi. Der präfrontale Kortex, den hört man öfters, ist dafür zuständig, intensive Verarbeitung von Reizen und komplexen Informationen weiterzuleiten. So. Und das sind alles Hirnareale, die wirklich anders betroffen sind. Und diese neurobiologischen Befunde unterstützen diese Hypothese, dass hochsensible Menschen eine erhöhte sensorische und emotionale Reizverarbeitung tatsächlich besitzen und dass es nicht nur um ein Empfinden geht.
Ja. Ja, das finde ich halt eben super wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht nur Leute sind, die sagen, ich fühle da ein bisschen was, sondern dass es da wirklich fundierte Forschung gibt, die das belegt, dass es diese Menschen gibt und dass die keinen Schmarrn erzählen. Weil ich finde, wenn man manchmal Interviews hört mit hypersensiblen Menschen, dann kann man das gar nicht glauben, was die da sagen. Also das hatte ich ja auch, ne, in der Vorbereitung jetzt. Also bei einer hochsensiblen Frau, die hat das selber erst vor 2-3 Jahren nicht bemerkt, sondern sie hat da erst diesen Begriff gefunden. Ne, die ist schon über 50 und hat da erst diesen Begriff Hochsensibilität entdeckt und hat dann sich total damit identifiziert und hat dann gesagt, ah, das ist das, was ich habe. Und die hat einfach erzählt und dann dachte ich mir so, hä? Aber das, also gut, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, also naja. Jedenfalls, die hat erzählt, dass sie in einem Raum einfach auch so körperliche Sachen von anderen Leuten spürt. Also sie hat gesagt, wenn zum Beispiel da jemand sitzt und dringend auf Toilette muss, dann spürt sie das.
Okay, das ist crazy.
Aber ich habe mich ja auch mit Hypersensibilität auch auseinandergesetzt und so, dann dachte ich mir so, hä? Aber wie geht das denn? Aber vielleicht, wahrscheinlich spürt sie es nicht. Also sie hat zwar gesagt, ja, sie spürt es dann auch, aber ich erkläre mir das jetzt eher so, dass die quasi merkt, dass diese Person auf Toilette muss und einfach so dieses Gefühl so übernimmt, dass sie dann, also nicht, dass sie jetzt auch denkt, dass sie aufs Klo muss, weil sie muss ja nicht aufs Klo, sondern dass sie einfach dieses Unwohlsein oder sowas von dieser Person einfach so krass empfindet, dass sie das so gut nachempfinden kann. Oder so erkläre ich mir das, weil ich habe das gelesen und dachte mir so, come on, so ist klar. Aber das ist dann auch wieder so meine, wo ich mir denke, jetzt sei mal offen dafür, weißt du? Aber ich weiß auch nicht, vielleicht springen da auch irgendwelche Leute auf diesen Zug auf und erzählen halt irgendeinen Kram. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ich will dir das der Frau jetzt nicht unterstellen.
Auf jeden Fall.
Ich will auf jeden Fall offen dafür sein. Ich habe in dem Moment richtig gemerkt, wie ich dachte, ja, ist klar. Aber dann dachte ich, ja gut, nur weil ich das nicht nachempfinden kann, heißt es ja nicht, dass das Quatsch ist.
Das stimmt. Und vielleicht ist da auch ein bisschen was dran, aber Trittbrettfahrer gibt es auf jeden Fall. Und ich stehe ja total auf dieses Lie to Me, also dieser menschliche Lügendetektor. Und für viele ist das ja auch Magie, aber es ist einfach reine Wissenschaft gepaart mit guter Menschenkenntnis.
Mm. Ja.
Und wenn du das perfektionierst, und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die Sachen können und Sachen erfassen können. Es gibt ja auch so ein paar Kriminalserien, wo Menschen sind, die irgendwie Sachen sehen, die sonst kein anderer sieht. Und ich glaube schon, dass wenn man das früh lernen musste oder sich darauf spezialisiert hat, dass es für Normalos wie dich und mich einfach schon spooky ist, was die dann alles können.
Ja, na sicher. Also ich meine, es ist ja bewiesen, dass der Körper zu unfassbaren Dingen möglich ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel taub zur Welt kommst oder blind zur Welt kommst, dann schärfen sich ja auch deine anderen Sinne. Ne? In einem Ausmaß, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ne? Dass beispielsweise eine blinde Person, was die für einen Geruchssinn haben kann. Oder was die alles hören kann, was wir überhaupt nicht wahrnehmen. Das sind ja auch Sinne, die dann einfach geschärft werden in dem Moment. Und bei hypersensiblen Menschen kann das ja auch in der Richtung sein, nur dass es halt eben auf einer anderen Ebene ist. Also dass es mehr ist als nur die klassischen Sinne, ne? Sondern dass sie ganz andere Schwingungen wahrnehmen, die wir gar nicht wahrnehmen können. Und deswegen ist das für uns so unglaublich, das nachzuvollziehen.
Auf jeden Fall. 100%. Und dann finde ich es halt auch schon wieder schwierig, weißt du, diese popkulturelle Vermittlung. Es gibt ganz viele Bücher jetzt, es gibt ganz viele Podcasts und Influencer. Eigentlich ist es ja schon seit den 90er Jahren ein Konzept, was wirklich auch wissenschaftlich etabliert ist. Und jetzt kommen halt ganz viele Laien auch dazu und damit in Berührung und durch Instagram ja sowieso. Und die machen halt, das ist auch gut, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zugänglich. Aber oft sind die einfach sehr vereinfacht oder verkürzt und dann verwässert sich das halt wieder. Weißt du, das finde ich halt irgendwie so doof. Ich kann halt verstehen, dass es auch dazu einlädt, endlich diesen Schlüsselmoment zu haben, warum ich so bin, wie ich bin. Und auch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu haben. Das ist ja auch bei anderen psychischen Erkrankungen ganz stark. Und dass das dann wieder das Selbstwertgefühl irgendwie stärkt und Rückhalt gibt. Aber ja, ich finde es halt in manchen Situationen halt auch echt kritisch, weil wenn ich mich ausschließlich als hypersensibel definiere, bleibt halt auch nicht viel anderes irgendwie. Und diese überreflektierte Selbstetikettierung kann halt auch echte psychische Probleme überdecken. Mhm. Weil es natürlich einfacher ist zu sagen, ich bin hypersensibel als, naja, vielleicht hast du auch Borderline.
Mhm, ja. Mhm.
Und das finde ich halt auch so schwierig, wenn die halt für sich schon sagen, okay, ich bin hypersensibel, alles klar. Ja, ich glaube, da ist noch was mehr. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe für mich jetzt, und das, dann geht es so um diese, welches Label ist denn noch gesellschaftlich am anerkanntesten? ADHS ist ja jetzt schon mittlerweile, ja, gehört schon fast zum guten Ton, ja, wenn du das nicht hast. Jetzt kommt langsam Autismus dazu. Die Autismusdiagnosen steigen immens. Das ist auch noch eine Sache, die wahnsinnig populär wird, die aber auch aus meiner Sicht falsch populär wird und eher so dieser stereotypische Sheldon Cooper Verschnitt. Mm. Und obwohl es auch ein wahnsinnig breites Spektrum gibt. Und das finde ich halt dann wieder, wo ich denke, ey, vor allen Dingen Fachpersonal, Obacht bitte. Wenn da irgendjemand sagt, brüllt und schreit, ich habe Hypersensibilität, dann müssen wir vielleicht noch über andere Sachen sprechen. Über andere psychische Erkrankungen.
Und ich glaube, dass also die Leute, die halt hochsensibel sind und das wissen, für die ist das ja gar keine große Sache häufig. Also die wissen das und die sehen, viele sehen das ja auch eher als Vorteil, ne? Weil sie beispielsweise dadurch in einem Job besonders gut sind. Also weil sie dadurch dann einfach ja Superkräfte haben und Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Und wenn man das weiß, dann bietet das natürlich auch viele Chancen. Das hast du ja letztes Mal auch gesagt. Ne? Es sind auch Ressourcen, die viele Menschen nicht haben, worauf die dann zurückgreifen können. Also es kann natürlich auch eine Chance sein. Ne? Was gibt es denn da für psychische Erkrankungen noch außer ADHS, mit denen Hypersensibilität verwechselt werden könnte?
Zum Beispiel ist es so, dass Angststörungen häufig auch fehldiagnostiziert als Hypersensibilität oder halt auch andersrum. Also bei Hochsensibilität ist es so, dass die emotionale Intensität und diese feine Wahrnehmung schnell zur Erschöpfung führen kann. Aber es ist halt keine Angst. Die Angst selbst ist nicht zwanghaft oder generalisiert. Weißt du, also hochsensible Menschen können Reize intensiv wahrnehmen und das kann zwangsläufig auch zu Ängsten führen. Aber es war nicht zuerst die Angst da. Bei der Angst ist es so, die ist ja gekennzeichnet durch anhaltende, übermäßige Angst und Vermeidung von Situationen, die als bedrohlich empfunden werden. Also die Angst ist häufig ja irrational und führt dann zu Beeinträchtigungen im Alltag. Und bei der Hochsensibilität sind es die Reize, die eventuell zu Ängsten führen könnten.
Mhm. Ja, verstehe.
Also bei hochsensiblen Personen ist die Angst meist situationsbedingt und keine chronische Störung, sondern eher eine Reaktion auf die Reizüberflutung. Und bei der Angststörung sind es die Ängste, die das Problem selbst sind. Das ist schwierig herauszufinden, deswegen Leute, bitte keine Selbstdiagnosen. Das kann halt nur ein PsychiaterIn. Herauszufinden, was ist der Kern? Erinnert ihr euch an das Mädchen, was eigentlich essgestört war, wo es aber eigentlich eine Angststörung war und nur das Symptom war, dass sie nicht gegessen hat?
Ja, das ist so ein krasser Fall.
Ja, aber sowas kann halt hier genauso passieren. Was ist die Ursache des Problems? Und dann kann man die richtige Diagnose stellen.
Also in dem Fall ging es darum, dass die Eltern gedacht haben, die wäre essgestört, weil sie halt eben nichts mehr oder sehr, sehr wenig nur noch gegessen hat. Und hat sich am Ende aber herausgestellt, dass sie eigentlich eine Angststörung hatte und einfach nur bestimmte Konsistenzen nicht essen konnte und wollte. Und das war halt ein sehr langer Weg, das überhaupt herauszufinden. Und sie wurde halt jahrelang als Essgestörte therapiert, obwohl sie gar keine Essstörung hatte, sondern eigentlich eine Angststörung vor diesem Schlucken und vor diesen Konsistenzen. Das ist so krass.
Ja.
Da haben wir in unseren Angstfolgen haben wir darüber gesprochen, ja.
Natürlich ist die Folge dann eine Essstörung.
Ja, aber was ist die Ursache dessen?
So ist es auch bei Hypersensibilität versus Depression. Bei der Hochsensibilität ist es ja so, dass Betroffene häufig tiefe Gefühle, Empathie und emotionale Nuancen erleben, auch positive. Aber Rückzug kann als Selbstschutz von Reizüberflutung dienen, ohne dass diese gleichzeitig eine Antriebslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit bedeutet. Und bei Depression ist es ja charakteristisch so, dass diese anhaltende Niedergeschlagenheit, dieses Nichtsfühlen, diesen Interessenverlust und diese Antriebsminderung Gefühle von Wertlosigkeit und Hoffnungslosigkeit halt auch beinhaltet. Und das dann die Lebensqualität deutlich einschränkt. Also hochsensible Menschen können depressiv werden, aber diese Sensitivität ist keine Depression, sondern die ziehen sich zwar zurück, weil sie so reizüberflutet sind.
Also die Symptome überschneiden sich bei vielen psychischen Erkrankungen mit den Symptomen von Hypersensibilität. Man muss halt danach schauen, wo ist der Kern? Also ist der Kern, dass jemand hochsensibel ist? Oder ist der Kern etwas anderes und es gibt eine Begleiterscheinung, die auch Symptome von Hypersensibilität haben kann?
Und das kommt ADHS auch ganz, weil es gerade halt auch so gehypt wird, auch dazu. Mhm. Wie du eben schon gesagt hast, man kann hochsensibel und ADHS haben. Mhm. Aber man kann auch nur ADHS haben oder nur hochsensibel. Man kann aber auch einfach nur reizüberflutet sein. Deswegen bin ich halt nicht so ein Fan von diesen Selbsttests. Weil du gibst dann nur die Symptome ein und dann kriegst du da was rausgespuckt, was aber vielleicht gar nicht in der Tiefe so wirklich richtig ist. Und dann behandelst du das halt auch nicht richtig. Bei der Hochsensibilität ist es so, dass erhöhte Reizempfindlichkeit und tiefe Verarbeitung von Reizen jedoch keine Impulsivität da ist oder dieses ausgeprägte Unaufmerksamkeit sein. Mhm. Du kannst unaufmerksam sein, weil du zu viele Reize hast, aber es ist nicht per se da. Und bei ADHS ist es so, dass die Kennzeichnung ja daher kommt, dass diese dauerhafte Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität diese Reizfilterprobleme hervorrufen. Also bei ADHS dominiert eine dysfunktionale Reizverarbeitung mit impulsivem Verhalten und bei der Hypersensibilität eine tiefe, aber kontrollierte Verarbeitung. Mhm. Das führt dann zu Symptomen, die ähnlich sind, aber wie du schon sagst, auch da wieder der Kern. Mhm. Wahnsinnig spannend, oder? I love it. Genauso wie bei Borderline zum Beispiel. Also bei Hochsensibilität ist diese emotionale Tiefe und diese Intensität, die gehen mit einer stabilen Identität und relativ konstanter Selbstwahrnehmung einher. Das ist ja der Punkt. Wir müssen auch mal eine Folge über Borderline machen.
Wollte ich gerade sagen.
Ich scheue mich ein bisschen darum. Ich weiß,
ich
aber ich scheue mich so darum,
mal
dass
vorgeschlagen.
Das so riesig ist. Ja, ja, wir
machen
müssen
wir in fünf
machen.
Teile
das ist
dazu.
Auch wahnsinnig spannend. Aber ich finde das so wahnsinnig komplex und ich will dann das noch und das noch und das noch und das noch und dann überschreitet das wieder. Dann werden wir wahrscheinlich 5 Folgen dazu machen oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es so, dass die emotionale Instabilität, Angst vor dem Verlassenwerden oder impulsives Verhalten und zwischenmenschliche Schwierigkeiten halt dominieren. Also dieses Angst vorm Verlassensein und diese zwischenmenschlichen Schwierigkeiten ist ja das Ding, ganz jetzt, ganz grob gesagt. Es gibt natürlich noch 1 Milliarde Facetten, aber so auch gesellschaftlich gesehen, ne? Und die Abgrenzung ist halt, obwohl emotionale Sensitivität besteht, fehlt bei dem Borderline diese innere Stabilität, die hochsensible Personen aber haben.
Also auch da wieder, woher kommt es eigentlich?
Ja, genau. Und bei Borderline erlebe ich das häufig, dass das ist ja so eine sehr diskriminierende Diagnose, dass es dann heißt, nur ich habe kein Borderline, ich bin einfach hochsensibel. Ich habe das jetzt 1000 Mal mich selber getestet und ich habe ganz viel dazu gelesen, ich bin hochsensibel. Ja, my snipper nosy sagt aber was anderes.
Aber das könnte man doch ganz so, einfach, also ich meine, bei Borderline, da gibt es doch so krasse Merkmale, die nicht zu Hypersensibilität passen. Das müsste man doch ganz einfach dann die Person mit konfrontieren, ja, aber du hast doch noch XYZ, das passt so gar nicht zur Hypersensibilität.
Ja, aber das ist muss ja dann auch nicht zu Borderline sein, weil Borderline ist ja auch eine Spektrumstörung. Das ist super kompliziert.
Ja, aber du kannst Borderline ja diagnostizieren. Das ist ja ein Krankheitsbild. Da gibt es ja ganz krasse Diagnosemerkmale, die wir in unserem Fünfteiler dann besprechen werden. So. Also ich kann verstehen, dass das in der Wahrnehmung von den Menschen dann vermischt wird, weil sie ja dann eine einfache Erklärung wollen. Aber wenn die sich dann wirklich damit beschäftigen und du sie damit konfrontierst, ja, aber schau mal, du hast auch XYZ und du bist auch so und das hast du nicht. Das müsste doch dann bei sowas wie Borderline ganz einleuchtend sein, weil das ja so krasse Diagnosemerkmale hat, oder nicht?
Ich liebe dich. Der Punkt bei Borderline ist ja auch der Punkt der Wahrnehmung, der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wenn ich sage, ja, aber ich erlebe dich so, nein, ist nicht so.
Mhm.
Also ich sehe das nicht so.
Ja, also wir haben ja noch nicht über Borderline gesprochen, deswegen sollten wir jetzt vielleicht auch den Deckel drauf machen. Weil wenn jetzt Leute nicht wissen, was Borderline ist, dann ist es jetzt natürlich blöd. Also Leute, wir machen nochmal eine Borderline-Folge.
Ja, jetzt komme ich da nicht mehr raus, okay. Als letztes und auch sehr spannendes Ding, weil ich das auch schon ein paar Mal in meinem Arbeitsleben erlebt habe, ist Hochsensibilität versus PTBS. Bei Hochsensibilität ist es grundsätzlich ja so, dass es angeboren und lebenslang ist. So. Die Reizüberflutung kann Stress verursachen, aber nicht als Folge eines traumatischen Erlebnisses, klar. Bei PTBS, das ist alles, was man als Symptome hat, ist eine Folge eines belastenden Traumas mit verschiedenen Symptomen.
Also PTBS ist posttraumatische Belastungsstörung für die Leute, die diese Abkürzung nicht kennen.
Traumafolgen können Hochsensibilität überlagern oder verstärken, müssen aber klinisch eigentlich behandelt werden. Und ich hatte auch schon den Fall, dass aus meiner Sicht da auch eine PTBS bestand aufgrund von frühkindlichen Geschichten oder auch akuten Übergriffen, die erlebt worden sind. Und da war das Leugnen so groß, dass sie gesagt haben, nein, habe ich nicht, weil dann müssten sie ja anerkennen, dass ihnen was Schlimmes passiert ist. Ich bin hochsensibel. Und das war echt, also das tat mir echt leid, weil wer bin ich zu sagen, du hast PTBS, weil erinnerst du dich noch daran und daran und daran? Das ist dir doch alles Schlimmes passiert und deswegen stimmt die Diagnose auf dem Papier. Das sehe ich auch so. Das fand ich, das war
ja vor allem in den Fällen, wo Leute ja auch vielleicht gar nichts wissen von ihrem Trauma. Das gibt's ja auch. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Leute gar nicht wissen, dass sie PTBS haben könnten, weil sie gar nicht wissen, dass sie ein traumatisches Erlebnis hatten. Und geh dann mal auf die Suche nach der Ursache. Also, das ist schon heavy.
Das ist schon heavy, auf jeden Fall. Also, ne, das sind so die Sachen, die ich eigentlich für euch mit am spannendsten fand, weil es da oft zu Problemen kommt und auch zu Fehldiagnosen. Und Fehldiagnosen ist ja ein ganz großes Ding bei mir, ne? Da alleine könnte ich ja 10 Folgen drüber machen. Also deswegen bitte, wer sich voreilig als hypersensible Person diagnostiziert, in Anführungszeichen, läuft echt Gefahr, nicht weiter nach wirklich den Ursachen zu schauen und wirklich auch Lösungen für die eigenen Probleme zu bekommen. Deswegen, ich bin da echt kein Fan von. Ich verstehe, dass man da auf der Suche nach ist, aber meistens ist da halt doch noch irgendwie was anderes und es wird dann so, weiß ich nicht, verwässert. Und ach ja, ist ja alles gar nicht so schlimm und so. Und dann kommt man gar nicht an die richtigen Themen und dann wird man nie irgendwelche Probleme.
Aber manchmal haben die Leute auch keine tiefgreifenden Probleme und manchmal sind sie einfach nur hypersensibel. Das gibt's ja auch. Also, weißt du, manchmal wird auch hypersensiblen Leuten irgendwas angedichtet. Nee, das kann ja nicht sein. Und du musst ja noch was, da muss ja was Größeres dahinter stecken. Nee, da steckt halt nichts Größeres dahinter. Ja. Das ist einfach ein hypersensibler Mensch. So, Punkt. Ja. Da muss man jetzt nichts behandeln. Der muss auch nicht in Therapie gehen oder sonst was. Also vielleicht doch in Therapie, aber wegen irgendwelchen anderen Sachen und nicht, weil er hypersensibel ist. Also ich finde, das ist echt ein schwieriges Thema.
Auf jeden Fall.
Weil es eben so schwer greifbar ist und die Menschen sollten das wirklich für sich klar haben. Also vielleicht, wenn man denkt, dass man hypersensibel ist, sollte man trotzdem in Therapie gehen, um quasi auszuschließen, ob es nicht irgendwas anderes sein könnte. Aber auch hier ist ja wieder die Frage nach dem Leidensdruck. Danach geht's ja immer. Also wenn du keinen Leidensdruck hast, dann musst du auch nichts dran machen. Und wenn es dir gut geht damit und du damit zurechtkommst und den Leuten um dich herum geht's auch gut damit und du belastest auch keine Mitmenschen, dann ist es so. Dann ist es so. Man muss auch nicht alles überdiagnostizieren und überbehandeln und zerdenken und zerreden. So, wenn es dir gut damit geht und du keinen Leidensdruck hast, ja, dann ist es doch in Ordnung. Das ist ja immer Credo. Immer, immer.
Auf jeden Fall. Total.
Ja. Also, das haben wir ja auch schon bei ganz vielen Sachen gesagt. Ne? Auch bei Angst war das ja ein Kriterium. Ne? Wenn du halt keinen Leidensdruck verspürst, ja, dann ist es halt so. Jeder Mensch ist anders. So. Also das ist ja jetzt kein nichts Schlimmes oder so. Es wird erst schlimm, wenn du denkst, dass es schlimm ist. Und wenn du denkst, okay, irgendwie geht's mir damit nicht gut, dann solltest du was daran machen. Wenn es dir damit gut geht, dann ist doch alles super.
Auf jeden Fall, genau. Ah, ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass hochsensible Menschen erleben sich halt manchmal als falsch oder als nicht belastbar genug. Und da finde ich es wichtig, dass eine undifferenzierte Diagnose kann halt dieses Gefühl, ich bin falsch und ich bin nicht belastbar genug, verstärken, statt diese Selbstakzeptanz, die man eigentlich damit erreichen möchte, zu fördern. Was ich einfach nur damit sagen will oder was wir damit sagen wollen, wenn ihr das Gefühl habt, dann geht bitte eher zu professionellen Leuten und lasst das wirklich abklären, wenn ihr den Leidensdruck dafür habt und wenn ihr es wirklich wissen wollt.
Also wenn man jetzt quasi sagen würde, naja, gut, ne, ich bin hypersensibel, aber ich möchte mich trotzdem therapeutisch beraten lassen, möchte trotzdem in Therapie gehen. Wie gehen denn TherapeutInnen damit um? Weil es ja keine Diagnose ist und es ist auch nicht behandelbar. Also was macht man dann in der Therapie?
Also ich in meiner Arbeit nutze das eher als hypothetischen Persönlichkeitsfilter. Also wie nimmt die Person Reize wahr? Welche Coping-Strategien bestehen, welche Beziehungserfahrungen liegen vor, sowas, ne? Um dann zu gucken, okay, welchen Leidensdruck hat sie in welcher Situation und wie kann ich ihr dann dabei helfen? Und ich finde, für Betroffene ist es halt wichtig, diese Hochsensibilität als Orientierung und nicht als Label zu nutzen und sich immer wieder zu fragen, wo hilft mir meine Sensibilität und wo blockt sie mich? Also so ein bisschen die eigene innere Landkarte besser zu erforschen, weißt du? So und individuelle Selbstregulationsstrategien zu erarbeiten. Zum Beispiel Reizmanagement, klare Grenzen, Reizpausen. Das finde ich super wichtig. Sich selber besser kennenzulernen, so. Ich finde es halt total wichtig, Missverständnisse zu vermeiden und Betroffene müssen adäquat begleitet werden, also ohne das zu pathologisieren. Zu sagen, okay, ja, das ist jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal von dir, wie gehen wir jetzt damit um? Und nicht, oh weia, du armes Kind oder oh weia, du arme erwachsene Person, wie gehen wir jetzt damit um? Was kannst du für dich machen, um besser in dieser Welt leben zu können? Eher in diese Selbsterkenntnis und dass du selbst für dich einstehen kannst zu gehen.
Das ist ja was grundsätzlich alle Menschen machen sollten, ne? Aber hier ist es natürlich nochmal besonders, weil das eben keine Phasen sind, sondern weil es dauerhaft da ist. Und wir haben ja eben gesagt, wenn es keinen Leidensdruck gibt, dann mach auch nichts daran. Aber es gibt natürlich trotzdem Situationen, die dann unangenehm sind für die Person, ne? Wie zum Beispiel, du weißt eigentlich, dass du nicht auf diesen Geburtstag gehen willst, weil das eine riesengroße Party ist mit tausenden Leuten und es wird dir eigentlich alles viel zu viel. Was kann ich dann machen, um mich da besser abzugrenzen? Welche Kommunikationsstrategien schaffe ich, ne? Dass das nicht zum Konflikt wird mit meinem Partner oder mit meinen Freunden? Sowas ist es ja dann. Also du arbeitest dann nicht daran, wie werden die Symptome schwächer oder so, sondern wie gehe ich am besten damit um? Wie kommuniziere ich das dann? Ne? Oder sage ich dann, okay, ich komme für eine Stunde mit und wenn es mir dann zu viel wird, dann fahre ich wieder nach Hause und das muss für alle klar sein. Sowas ist es ja dann. Also quasi, wie kann ich am besten damit umgehen, sodass es mir am besten geht und nicht, ich schmeiß mir ein paar Antidepressiva rein. Das geht ja hier in dem Falle nicht und sollte auch nicht gemacht werden.
100%. Und da werden wir auch nochmal in der dritten Folge mehr dazu eingehen, wenn es darum geht, dass erwachsene Menschen für hochsensible Kinder die Verantwortung haben. Mhm. Weil das ist nochmal ein anderer Punkt, weil du dann als erwachsene Person die Verantwortung für dieses hochsensible Wesen hast und auch noch gleichzeitig die Umwelt kompensieren musst.
Ja, und das stelle ich mir super spannend vor, weil du dich in die Lage deines hypersensiblen Kindes versetzen musst, obwohl du selber nicht hypersensibel bist. Also du musst quasi selber die Fühler ausstrecken und versuchen, Superkräfte zu entwickeln, um das nachempfinden zu können, was dein Kind nachempfindet um dein Kind auch zu schützen in den Situationen. Also da freue ich mich schon drauf, weil das wird, glaube ich, nochmal richtig spannend.
Ja, auf jeden Fall, weil ich selber auch nochmal berichten kann, wie ich das für mich erlebt habe mit meiner Großen, die auch sehr reizoffen ist und auch was für Widerstände ich da bekommen habe von der Gesellschaft.
Mhm.
Ja. Für die Fachkräfte hier unter uns, die sich das anhören, finde ich auch nochmal wichtig, ganz klar zu haben, was bedeutet das für mich in meinem Arbeitsfeld von SPFH, also Sozialpädagogische Familienhilfe oder generell Jugendhilfe. Und ich finde, da ist es wichtig zu sagen, dass hochsensible KlientInnen halt in Gruppensettings schneller überfordert werden können oder sich unverstanden fühlen. Das heißt, schaut gut nach den KlientInnen und je nachdem, welches Setting ihr nutzt, kann halt dazu führen, ob das Setting Erfolg hat oder nicht. Nicht die KlientInnen an sich quasi. Und Fachkräfte sollten meiner Meinung nach achtsam sein für nonverbale Signale und Vermeidungsverhalten oder emotionalen Rückzug. Also was ich mir angewöhnt habe, ist viel mehr zu worden. Also wenn ich gestresst von einem vorigen Termin bin, ist mir das früher häufiger passiert, dass ich dann, ja, okay, ja, ich nehme mir kurz einen Kaffee und dann komme ich. Und dann waren die Jugendlichen und die Kinder auf einmal ganz komisch zu mir, weil die gedacht haben oder dass ich keinen Bock auf die habe.
Mm.
Und dann habe ich mir angewöhnt zu sagen, der Termin vorher war super stressig, ich nehme mir 3 Minuten, dann bin ich bei dir, weil das ist unfair sonst dir gegenüber. Da freuen die sich schon.
Mm.
Weil die dann mitbekommen, okay, die Person hat mitbekommen, dass ihre Schwingung auf mich übertragen ist und die können sich teilweise dann das ganze Setting überhaupt nicht konzentrieren, weil die nur damit beschäftigt sind zu überlegen, warum ist die gerade so komisch? Warum war die gerade so komisch? Hat das was mit mir zu tun? Und dann geht dieser ganze Overthinker-Prozess los, den wir in der ersten Folge auch schon besprochen haben. Und ja, diese klare Kommunikation, finde ich auch, sollte man dann auch den Eltern irgendwie mitgeben, dass sie das machen. Auch die Kommunikation und der generelle Sprachgebrauch, Begriffe wie so hochsensibel, sollten halt so im professionellen Kontext wirklich eher differenziert betrachtet werden. Ne? Also ich finde auch, dass wir viel zu schnell dabei sind als Fachkräfte, das dann zu worden, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Und ich habe halt gelernt, durch diese Person viel authentischer zu sein. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mir geht's doof, dann sage ich das lieber, damit die das nicht auf sich beziehen. Das ist halt auch ein totaler Lernerfolg. Für mich selber, finde ich, gewesen. Im Umgang mit hochsensiblen Menschen.
Du hast ja wahrscheinlich durch die Arbeit mit hochsensiblen Menschen auch viel mehr darauf geachtet, wie wirke ich in dem Augenblick? Und was macht das mit meinem Gegenüber? Also das kann ja auch für dich dann empathiefördernd sein. ne? Weil du dann ja quasi viel mehr darauf achtest, wie gebe ich mich, was für eine Stimmung vermittle ich gerade. Das ist ja auch für dich dann eine Chance, einfach auch an dir selber zu arbeiten. Also hat auch einen positiven Aspekt.
Ja, und es entschleunigt mich auch. Also ich finde es ist natürlich eine andere Art der Arbeit, aber ich finde, es entschleunigt mich, weil es dann auch manchmal so ist, das kriege ich natürlich nicht immer hin, wenn ich dann so reingerauscht komme und ich habe einen hochsensiblen Menschen vor mir, die aber schon wissen, dass das nichts mit denen zu tun hat, dann sagen die, ist okay, ich warte lieber noch 5 Minuten, machen Sie sich erstmal einen Kaffee.
Mhm.
Und dann nehme ich das auch, dann sage ich nicht, nee, Quatsch, wir können direkt weitermachen, sondern weil ich weiß, dass das denen gegenüber unfair ist, dann sage ich, okay, danke, mache ich.
Ja, und da muss man in dem Moment dann auch halt einfach reflektieren und sagen, es wäre jetzt egoistisch von mir, da jetzt direkt weiterzumachen.
Genau.
So, ich will das vielleicht ja, jetzt, weil absolut. Ich jetzt gerade hier im Zack bin, oder ja, komm, ich will schnell fertig werden, weil ich habe hier noch Termine und ich will nach Hause, ne? Sondern was das auch für eine Wirkung auf das Gegenüber hat. Und das ist ja nicht nur mit hochsensiblen Menschen so, sondern das kann man ja auf alle möglichen Alltagssituationen ummünzen. Ne? Also ist natürlich auch so, wenn du halt nach Hause kommst, ne, und deine Kinder sind da und keine Ahnung, essen gerade zu Abend und du kommst reingerauscht und bist direkt so gestresst, das hat ja immer eine Wirkung auf das Gegenüber. Ne? Also dass du auch, ich glaube, da kannst du auch dann ganz viel mitnehmen für allgemein für deinen Alltag. Also ich finde das Thema super spannend und ich glaube, hochsensible Menschen können uns auch noch sehr viel beibringen, wie wir miteinander umgehen und wie wir Sachen wahrnehmen und dass wir nicht so in unserem Ego-Tunnel sind, ne, sondern dass man feinfühliger damit umgeht. Ich komme raum und setze mich hin. So, ne? Es wäre vielleicht mal gut, ja, wenn ich mal einen Scan machen würde. Ne? Wie sind alle so drauf? So, was ist denn hier gerade so die Stimmung? Ne? Und nicht nur so bei sich sein. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
Absolut. Ja, ich habe schon viel gelernt. Ich bin sehr dankbar darum, muss ich sagen. Muss ich echt sagen.
Ja, ihr Lieben, in der nächsten Folge wird es dann, wie gesagt, explizit um hypersensible Kinder gehen und wie ihr als Erwachsene mit hypersensiblen Kindern umgehen solltet und umgehen könnt und was das auch mit den Kindern macht und wie das für die Kinder ist, die das ja vielleicht gar nicht wissen und noch gar nicht wissen, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen sollen. Und dann sind sie so hypersensibel und kommen in die Klasse und sind mit ganz vielen neuen Situationen konfrontiert. Also was macht das mit diesen Kindern und was kann man als Eltern und als Erwachsene tun, um diesen Kindern das Leben leichter zu machen? Das wird dann die dritte Folge. Wir hoffen, euch hat die zweite Folge, diese Folge hier, auch gefallen und ihr habt einiges mitgenommen. Und wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Hoffnungen, Anregungen habt, auch als Fachkräfte noch Fragen an Sarah, dann könnt ihr uns das natürlich sehr gerne schicken, als E-Mail oder bei unserem Instagram-Account. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi!
Tschüssi!